Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ich freue mich heute total. Ich habe einen alten Bekannten am Start, der nicht unbeträchtlich Anteil daran hat, dass ich mich beruflich so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Können wir nachher noch mal mehr zu sagen. Ich freue mich jetzt erstmal, dass der, heute will man ja sagen, Founder, aber auch Owner und aber auch CEO von Milch und Zucker am Start ist, nämlich Ingolf Tietz. Hi Ingolf, herzlich willkommen.
Hallo Gero, schön, dass ich hier bin oder sein kann.
Ja, höchste Eisenbahn. Ich mache diesen Podcast schon länger. Ist eigentlich irre, dass wir jetzt erst miteinander sprechen. Freue mich aber umso mehr, denn wir kennen uns ja nun wirklich schon 23 Jahre. Und ich habe das ja eben so angeteasert. Als ich im Jahr 2000 bei Bertelsmann angefangen habe, war meine Aufgabe, mach mal die Karriere-Webseite für Bertelsmann. Dafür brauchte man eine Agentur. Das seid ihr geworden, Milch und Zucker. Und seitdem kennen wir uns und haben viele Jahre richtig super zusammengearbeitet.
Ja, das war ich, glaube ich, auch anderthalb Jahre oder sowas erst selbstständig. Das war so, ich glaube, die allererste große Karriere-Webseite, die wir gemacht haben, war die Deutsche Bank. Das war sozusagen die Referenz damals, ne? Und dann wart ihr schon dran und darüber haben wir uns dann ja kennengelernt. Das waren verrückte Zeiten mit Hubschraubern von Vorstandsvorsitzenden, die vor der Tür landeten und ähnlichen Dingen.
Ja, damals gab es bei Bertelsmann Thomas Middelhoff, der ja hinterher eine recht unrühmliche Karriere im Karstadt-Konzern mit anschließendem Gefängnisbesuch vollzogen hat. Aber damals war bei Bertelsmann so eine richtige Aufbruchsstimmung. Das war ja noch vor Platzen der ersten Dotcom-Blase. Bertelsmann hatte gerade einen riesengroßen AOL-Deal eingestiehlt. Middelhoff ist in der Tat immer mit dem Hubschrauber rumgeflogen. Das war so, insofern keine Übertreibung und das war ganz spannend. Und wenn ich so zurückdenke und mir heute moderne Karriere-Websites anschaue, da muss ich sagen, wir haben damals in der Kombi schon richtig gute Arbeit gemacht. Wir hatten damals schon den sogenannten Personal Career Planner, wo man im Jahr 2000 bereits schon Jobangebote speichern konnte, sich später bewerben konnte, informiert wurde per E-Mail, wenn ein passender Job kam. Allerdings noch nicht mit einem Matching-Algorithmus dahinter, fairerweise. Aber es waren viele innovative, zukunftsträchtige Ideen am Start.
Auf jeden Fall. Also das Ding war glaube ich, echt klasse. Damals hat man sich noch Gedanken darüber gemacht, welche Bildschirmauslösungen man alle so anbietet. Ja. Ob das Ganze noch bei 640x480 Pixeln sichtbar sein muss. Und da spielte sowas wie Barrierefreiheit oder Mobiltauglichkeit, das spielte alles noch keine Rolle. Oder noch nicht, aber das war schon auch eine coole Zeit, ja, definitiv.
Absolut. War auch ein tolles Team. Also für mich war das ja damals sozusagen noch stärker in das Thema reinkommen, ganz viel lernen und schlussendlich hat es ja auch dazu geführt, dass ich zumindest in Teilbereichen dann ein Konkurrenzunternehmen zu euch aufgebaut habe. Aber heute, ich würde ja eher sagen, wir sind Marktbegleiter, freundschaftlich verbunden und ich denke super gerne auch an die Menschen zurück, also an dich sowieso, aber auch an Carsten Franke, der ja leider verstorben ist, toller Mensch gewesen, den wir damals gearbeitet haben. Oder Murat, der ist aber, glaube ich, gar nicht mehr bei euch.
Nee, also, der ist nicht mehr bei uns. Genau. Ja.
War eine geile Zeit. So, jetzt habt ihr euch aber auch wirklich fundamental weiterentwickelt. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Wir reden ja über einen sehr großen Zeitabschnitt und zumindest in meiner Wahrnehmung wart ihr damals in erster Linie eine HR-Marketing-Employer-Branding-Agentur mit angehängtem Technologie-Teil. Das war damals die B-Site, das Content-Management-System für die Webseite. Damals schon sehr innovativ. Ne? Ich glaube, wir waren einer der ersten Personalbereiche, die wirklich ihre Karriere-Webseite selbst inhaltlich bestücken konnten mit Bild und Text. Da kämpfen ja heute im Jahr 2022 auch noch HR-Teams drum, diese Hoheit überhaupt zu bekommen. Konnte man mit eurem System super machen. Im Laufe der Jahre könnte man sagen, der Agenturteil ist bei euch weiterhin vorhanden natürlich, macht auch super Arbeit. Aber eigentlich seid ihr im Technologiebereich total gewachsen. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
Ja, also wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir uns in den HR-Tech-Bereich stärker reinentwickeln wollen und das Milch und Zucker auch tatsächlich zu leben. Also das verbindende Element ist dabei nach wie vor eigentlich so die Karriere-Webseite, wobei die bei uns nicht mehr ganz so im Fokus steht. Das ist der Marketing, der Milchteil, Personalmarketing und dann der Software-Teil, der Sugar-Zucker-Teil. Der hat sich stark verändert in den letzten Jahren. Das B-Side-Content-Management-System, das gibt es in der Tat nicht mehr. Was geblieben ist, ist der Name. Das ist zu einem vollwertigen ATS, hat sich das entwickelt, das auch bei sehr vielen, auch sehr großen, komplexeren Organisationen im Einsatz ist. Davon gibt es natürlich, da sind immer noch ein paar Elemente, wo man dann auch Content-Teile pflegen kann. Aber der Fokus ging halt dann darauf. Also auch dann mit der, da kommen wir vielleicht gleich ja nochmal drauf, mit 2003, mit dem Live-Schalten von Jobstairs als Jobbörse, was da so technologisch abgefallen ist. Da ist viel dazugekommen. Dann haben wir in den Jahren, in den letzten, ich glaube, 4 Jahren haben wir dann nochmal eine eigene KI-Abteilung aufgebaut, die sich dort mit Dingen beschäftigt, also von Matching-Algorithmen bis Chatbot, die all diese Dinge abdeckt. Und ja, der HR-Tech-Teil ist eigentlich inzwischen unser Haupt-Business-Fokus.
Finde ich sehr, sehr spannend. Das ist auch vor dem Hintergrund interessant. Da ist jetzt sozusagen Außenwahrnehmung von mir mit deiner Innenwahrnehmung geht garantiert nicht kongruent. Aber ich begleite ja mit Saatkorn diese HR-Tech-Szene seit ein paar Jahren recht aufmerksam. Und das ist unfassbar, wie viele Startups da entstanden sind. Ich habe vor 2-3 Wochen samstags morgens so ein LinkedIn-Post geschaltet mit so Unternehmenslogos drauf aus der HR-Tech-Szene, die ich auf Saatkorn hatte und hatte gedacht, ich habe einen ganz guten Überblick über den deutschen HR-Tech-Markt. Es haben sich danach ohne Scheiß über 200 Unternehmen bei mir gemeldet. Ja. Also wir erleben eine regelrechte Explosion. So, und das ist gar nicht leicht, glaube ich, für ein Unternehmen wie euch, was schon so lange da ist, da sozusagen nicht nur auf Augenhöhe, sondern vielleicht als einer der Markttreiber wahrgenommen zu werden. Also mir ist das auch erst klar geworden, als ich jetzt mal eure Webseite mir genauer angeschaut habe, war längere Zeit nicht drauf. Wie ist da so deine Sicht drauf?
Das ist in der Tat relativ anstrengend manchmal, dass man da nicht in so ein so als Altbacken abgestempelt wird. Deswegen muss man sich da, glaube ich, mit den ein oder anderen Produkten auch immer wieder neu erfinden. Man muss natürlich auch manche Sachen auch mal vielleicht auch anders definieren, als sie vielleicht im Markt definiert werden. Also gerade was Thema Digitalisierung angeht, da kommt es halt auch darauf an, dass das im Recruiting-Prozess auch die Teile digitalisiert werden, die anstrengend sind. Also Stichwort Mitbestimmung, Gleichstellung und alle solche Sachen, dass so ein Prozess auch wirklich sauber digital durchlaufen kann und man nicht immer nur einen Teilaspekt davon hat. Aber das muss man natürlich auch entsprechend, sage ich mal, verkaufen und vermarkten. Und da bemühen wir uns eben genau dieses, wir sind schon 25 Jahre da und da von denen hören wir nichts Neues mehr. Das muss man irgendwie wegkriegen und ablegen. Und ich glaube, das gelingt uns auch ganz gut. Wie gesagt, wir sind da mit den Kollegen in der Produktentwicklung, glaube ich, an vielen Stellen auch immer mal wieder wirklich vorne mit dabei.
Lass uns mal 3 Themen stärker in Fokus nehmen. Also das erste Thema hast du selber schon genannt, das Thema Jobboards. Ihr betreibt ja inzwischen, muss man sagen, Jobstairs. Zur Historie können wir gleich noch was sagen. Was mich interessiert ist, wie du die Zukunft von Jobboards einschätzt. Denn die wurden ja schon mehrfach totgesagt. Wenn man sich dagegen dann aber die Zahlenentwicklung so anschaut, insbesondere nehme ich jetzt mal hier den Branchenprimus Stepstone, also tot sind die nicht, ne? Die sind quicklebendig im Moment. Die Frage ist natürlich, was mittelfristig passiert. Lass uns mal bei Jobs erst nochmal ganz kurz anfangen. Das war ja damals ein Zusammenschluss 2003, wo ich damals mit auswählen durfte in einem Gremium, wer denn diese Idee umsetzen sollte. Das seid ihr dann geworden. Aber erzähl du mal ein bisschen die Geschichte aus deiner Perspektive.
Ja, wir haben irgendwann einen Anruf vom Professor Jäger gekriegt, dass da so eine Ausschreibung stattfinden würde und wir in dem Kreis derer, die dabei waren, halt genannt wurden als potenzielle Umsetzer. Und ich glaube, da warst du dann mit Schuld dran, aber wir hatten auch in dem
Aber Michael dem Rahmen, Eger war auch mit dabei, ne? Kann ich mich noch dran erinnern.
Ja?
Michael Eger.
Ja, Michael Eger, klar, der war auf der Seite vom Professor Jäger, genau. Der war glaube ich, eins seiner ersten richtig großen Projekte auf der jägerschen Seite.
Genau, dann Christian Anhäuser, Deutsche Bank, war auch mit dabei.
Genau, Christian, das ist auch, der gehörte auch dann. Bayer hatten wir zu der Zeit schon was gemacht, die waren da mit dabei. Ihr, Bertelsmann und Daimler, das waren so die Kunden in dem Kreis, mit denen wir sozusagen verbunden waren und die dazu führten, dass wir halt damit pitchen durften damals.
Habt ihr dann gewonnen, zu Recht, ist ja eine richtige Erfolgsgeschichte geworden, die Jobs-Jazz-Geschichte. Inzwischen betreibt ihr das aber von Milch und Zucker, ne? Ich glaube, Jäger ist ja raus.
Genau.
Altersbedingt, glaube ich, verbringt er seine Zeit inzwischen lieber in Italien. Sei ihm gegönnt.
Auf jeden Fall. Hat, glaube ich, für die ganze HR-Szene auch viel geleistet. Absolut. In Deutschland. Und da sei ihm der Ruhestand auf jeden Fall gegönnt.
Gruß an dieser Stelle, falls er zuhören sollte. Aber zurück zur Frage. Also wie beurteilst du die Jobboard-Geschichte? Wie nimmst du das aus Betreibersicht wahr?
Also Jobboards oder im Prinzip ist es ja ein Marktplatz für offene Positionen und Marktplätze sind definitiv nicht tot. Also der klassische analoge Marktplatz, der funktioniert am Samstagmorgen genauso noch, wie ein Amazon funktioniert. Ich bin ganz froh, dass es da nicht zu so einer Konzentration gekommen ist, wie es im Onlinehandel an vielen Stellen passiert ist. Wir haben halt nach wie vor ja irre viele Player da im Markt und ich glaube, dass die auch nochmal wieder eine Renaissance erleben gerade. Zum einen haben wir einfach einen Fachkräftemangel und man versucht, seine Stellen auf möglichst vielen Kanälen auszuspielen und dadurch viele, viele potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten zu erreichen. Aber in vielen Bereichen schotten sich ja manche Talente auch inzwischen ab und sind nicht mehr direkt ansprechbar. Also Thema Direct Sourcing funktioniert nicht immer mehr, weil es einfach zu viel wurde. Und dann ist dann eine aktive Suche natürlich für die Leute, die wechseln wollen, sind die Jobbörsen nach wie vor der Anlaufplatz. Also das sieht man auch an den Zahlen, an den Zugriffszahlen. Das funktioniert einfach nach wie vor. Und der Weg im Moment ist ja von vielen Jobbörsen, dass sie versuchen, eigentlich dann nochmal ein Stück tiefer in den Recruiting-Prozess einzugreifen, indem der eigentliche Bewerbungsprozess halt auf der Plattform stattfindet. Das wird nochmal einen unheimlichen Effekt wahrscheinlich haben auf die Matching-Qualitäten, die in den nächsten Jahren entstehen, weil dadurch sammeln natürlich die Jobbörsen gerade Unmengen an Daten und sehr genauen Lebenslaufdaten, die sie abgleichen können mit den Stellenanzeigen, die sie haben. Und das wird ein Einzelunternehmen nie leisten können, weil einfach die Masse nicht da ist.
Ja, spannend. Also Totgesagte leben länger. Ich glaube auch, dass Jobboards immer eine Rolle spielen werden, auch nach vorne raus, wenngleich natürlich neue Technologien, neue Ansätze dazukommen, die möglicherweise dann perspektivisch auch noch eine größere Relevanz
bekommen. Ja, ich glaube, das zieht sich ja die letzten 25 Jahre durch, dass wir sehen, dass irgendwie alle ein, zwei Jahre nochmal wieder noch ein Kanal mit dazukommt, der auch nicht unwichtiger ist oder wichtiger als ein anderer. Das teilt sich dann bloß halt immer mehr. Also man muss immer mehr Kanäle bespielen, als es vielleicht noch 2010 der Fall war.
Ja gut, das ist ja zwangsläufig so, ne, wenn man an die demografische Entwicklung denkt und den Wandel, den wir jetzt, worüber wir schon lange sprechen, den wir aber jetzt alle spüren in der Branche und jeder, der irgendwie was mit Recruiting zu tun hat, weiß, es ist verdammt schwer und es wird auch die nächsten Jahre nicht einfacher. Das heißt, man muss viel individualisierter vorgehen, eine größere Anzahl von Kanälen bespielen. Man muss genauer erklären bei den Zielgruppen, die in Betracht kommen, was das Ganze soll. Stichwort Start with Why, Simon Sinek, ne? Oder Purpose. Das ist ja die Diskussion, die da stattfindet. Aber lass uns noch mal ein bisschen Richtung Daten sprechen. Ich weiß, dass du da immer schon großes Faible für hattest und für das KI-Thema. Ne? Auf eurer Webseite sieht man halt, wie es halt Better Ads, KI-Performance für Stellenanzeigen. Du hast ja euer KI-Team eben auch schon kurz angesprochen. Was macht ihr da genau?
Also wir konzentrieren uns zurzeit tatsächlich stark auf das Thema Stellenanzeigen und versuchen, dass die Maschine die Stellenanzeige versteht, also wirklich den Inhalt versteht, sprich wir die erwarteten Skills an der Position extrahieren können, die Benefits extrahieren können, die da sind und auf die Art und Weise halt dafür sorgen können, dass das Suchen besser funktionieren, dass die geeigneten Keywords da sind und Ähnliches. Das ist der Teil. Und der, sag ich mal, der Nebeneffekt, den das Ganze noch hat, dadurch, dass wir bei Jobstairs ja eine Flatrate-Jobbörse ist, also wir im Prinzip, man zahlt einen Beitrag und kann dann so viel posten, wie man möchte, haben wir halt sehr oft den kompletten Satz an Stellenanzeigen nochmal, den ein Unternehmen hat. Und mit Better Ads kann man dann tatsächlich mal sehen, was steht wirklich in den Stellenanzeigen drin. Also was für Leute werden gesucht, was für Fähigkeiten werden gesucht, was wird so angeboten nach draußen, was oftmals nochmal wieder ein anderes Bild sein kann, weil man es ausgeschrieben hat, als das, was man glaubt, was man im System in strukturierter Form hat. Das liefern wir dann auch als Service quasi mit aus, als Nebenprodukt von Jobstairs. Der zweite Teil, wo wir uns da stark mit beschäftigen, sind solche Sachen wie Textkomplexität. Ist ein Text leicht zu verstehen? Sind viele Fremdwörter drin? Lange Bandwurmsätze oder Ähnliches? Auch das hat natürlich Auswirkungen jeweils, welche Zielgruppe soll angesprochen werden und Ähnliches. Das kann man mittlerweile sehr gut berechnen und über Algorithmen dann rausfinden. Und der dritte Teil, wo wir forschen, das geht halt dann irgendwann Richtung Augmented Writing, was aber im Deutschen recht schwer ist tatsächlich, weil die Grammatik einfach sehr kompliziert ist oder komplizierter als im Englischen, ist das Thema, dass wir Verbesserungsvorschläge in der, wie man Dinge formuliert, mit einbringen wollen.
Spannend. Stichwort, was in Deutschland schwieriger ist, da fällt mir direkt auch das Thema Blockchain ein. Ne? Also da gibt es ja Use Cases aus den USA oder anderen Ländern, die nicht unbedingt übertragbar sind. Wie ich dich kenne, bist du aber beim Blockchain-Thema auch unterwegs, mindestens gedanklich. Wo siehst du denn Use Cases in unserem Themenspektrum?
Also da sind wir tatsächlich nicht nur gedanklich unterwegs, sondern wir sind Mitglied von einem Velocity Network, nennt sich das. Das ist eine Vereinigung, Konglomerat von Unternehmen weltweit, die Blockchain im HR-Tech-Bereich fördern will und da eine Infrastruktur aufzubauen. Also wir sind da auch ein sogenannter Node-Betreiber in Deutschland für die Blockchain in dem Bereich. Und da geht es darum, dass alles, was an Neudeutsch Credentials da ist, also sprich mein vom Führerschein über Ausweis, über meine verschiedenen Scheine, die ich an Uni gemacht habe, den Abschluss in der Uni, ein Arbeitszeugnis und Ähnliches, quasi über die Blockchain abzusichern. Also über die Blockchain ist sichergestellt, dass das, was ich bei mir habe, ich speichere diese Daten in einem Wallet, auf dem Handy zum Beispiel, und das, was ich da zur Verfügung habe, dass das echt ist, das ist in der Blockchain grob skizziert abgespeichert. Und ich kann jetzt, wenn ein Unternehmen, meinetwegen im Recruiting, dort mitmacht, kann ich mich mit den Daten, die ich in der Wallet habe, kann ich sagen, der darf das sehen und das sehen und das sehen und das sehen und kann das übertragen dann von der Wallet aus in das Unternehmen. Und das Unternehmen kann in dem Moment über die Blockchain, kriegt es die Bestätigung, dass die Daten halt auch echt sind. Das heißt, das ganze Thema Background-Checking und sowas ist sozusagen mit eingebaut in diesen Prozess. Und das ist das, wo wir dran arbeiten in diesem Velocity-Network. Da muss man natürlich auch die Datenstandards und wie soll zum Beispiel ein Führerschein abgespeichert sein und sowas, das muss alles definiert und wurde definiert. Durch die Arbeit ist man durch. Und jetzt geht es eigentlich an die Implementierung. Und da ist natürlich, da haben wir so ein Henne-Ei-Problem einfach. Da braucht man die Unis, die mitmachen und genauso die Arbeitgeber, die mitmachen, dass sie die Daten entgegennehmen. Und da versuchen wir gerade, das versucht man gerade so ein bisschen zu knacken an verschiedenen. Da gab es jetzt vor ein paar Tagen auch einen ersten Anlauf hier in der Dachregion für den Banking-Sektor und Finance-Sektor.
Spannend. Was glaubst du, bis davon dann wirklich was sozusagen im Alltagsgeschäft sichtbar wird? Ist das so ein Zeithorizont, wo du sagst, das wird zum Standard in den nächsten 2-3 Jahren, oder?
Naja, ich glaube, 2-3 Jahre werden es nicht. Also ja, dafür muss man da zu viel knacken und ist auch man braucht ja sowas wie die Behörden mit an Bord, dass man sagen, also dass zum Beispiel man sicherstellen kann, dass der Führerschein wirklich echt ist, den man da hochgeladen hat, dass das die richtige Ausweiskopie ist und solche Sachen. Das ich sehe da eher einen Horizont von 5 bis 7 Jahren. Mhm. In der Hoffnung, dass es auch wirklich funktioniert, das ist halt auch wieder so ein Thema, das funktioniert halt nur, wenn sich alle irgendwie auf möglichst auf eine Plattform und Art einigen und das nicht zu sehr ausfranst.
Das erinnert mich total an Diskussionen von 2003, 2004, so nach dem Motto, wenn doch alle das gleiche Bewerbermanagementsystem hätten, wie schön wäre dann die Welt.
Ja, hier setzt man halt anders an. Also da sagt man, was ich an dem Ansatz wirklich super finde, ist, die Daten gehören dem Kandidaten, der Kandidatin wieder. Ja. Also die liegen bei mir und die liegen nicht bei irgendeinem Business-Netzwerk oder sonst wo, die mit den Daten dann auch nochmal irgendwas anderes machen, sondern das sind meine Daten, ich bestimme, wo die hingehen sollen und kann wirklich sehr selektiv mitteilen, jo, das ist das, was zu dem Unternehmen rübergeht. Und das Einzige, was dann halt über die Blockchain, da liegen auch nicht die Daten drin, sondern da liegt die Verifizierung drin, dann festgestellt wird, ist, dass das Ding echt ist.
Cool. Also ja, wir werden ja sehen, wie die Dinge sich da entwickeln. Was halt auch so eine Erkenntnis ist, jedenfalls in meinen Augen, ist, dass Technologie, nur weil sie da ist, ja noch lange nicht genutzt wird. Ne? Also das dauert halt immer. Du hast halt immer so einen gewissen Zeitrahmen, bis wirklich Mainstream draus wird.
Und du brauchst einen Nutzen.
Also ja, wenn der nicht, ja, das ist richtig. Ja, klar.
Also man muss immer aufpassen, ich gebe das offen zu, ich neige da manchmal auch zu, ich bin an manchen Stellen auch bestimmt Technologie verliebt und man muss immer aufpassen, dass man denkt, oh, es ist eine super Idee, man muss das wirklich wieder, das muss so leicht zu bedienen und so leicht umsetzbar sein, dass es dann halt auch wirklich im Markt ankommt, sonst kann man da sehr viel Zeit und Arbeit rein investieren und es ist ein Rohrkrepierer.
Absolut, ja. Und der Nutzen ist das alles Entscheidende. Und viele der Ideen, die man vielleicht vor 10 Jahren schon hatte, mir kommt das ja manchmal so vor, dass man im Großen und Ganzen dieselbe Geschichte wie vor 15 Jahren erzählt. Ne? Stichwort Technologieentwicklung, Stichwort Demografieentwicklung. Nur die Rahmenbedingungen sind jetzt seit 2019 wirklich gekippt. Also der Need ist jetzt da für viele der Ideen und Lösungen. Und ich finde persönlich, sage ich, die spannendste Zeit, zumindest in meinem Berufsleben bisher, um in diesem Markt zu sein. Wie siehst du das?
Also auf jeden Fall. Also es ist jetzt gerade wirklich, dadurch, dass der Markt so vor 2, 3 Jahren eigentlich wirklich gekippt ist die Arbeitnehmer oder die Bewerber in einer ganz anderen Position sind, als sie es vorher waren, hat nochmal auch einen wirklichen Boost in bestimmten Bereichen gegeben. Das hat zu solchen Sachen auch geführt. Also wir sind vor 5 Jahren ja umgezogen von Bad Nauheim nach Gießen. Das haben wir gemacht wegen unserem eigenen Personalbedarf, weil wir halt näher an die Unis hier im Mittelhessischen ran wollten und da eine ganz andere Rolle spielen konnten, als halt wir in Bad Nauheim sind. Also zu uns können die Studenten halt jetzt mit dem Fahrrad fahren und das konnte man in Bad Nauheim halt nicht schlecht von Gießen aus oder Marburg. Von Marburg aus fahren sie jetzt auch nicht mit dem Fahrrad, aber das ist...
Hat sich das für euch wirklich gelohnt?
Hat sich super ausgezahlt.
Okay.
Uns personell nochmal wirklich einen richtigen Boost gegeben. Das hat uns auch vom Know-how-Transfer nochmal einen richtige Beschleunigung gegeben. Also es war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Auch kann ich immer wieder sagen, dass natürlich für manche unserer Kollegen, die da schon dann in dem Moment fast 20 Jahre bei uns waren oder 15 oder 10 Jahre und sich natürlich dann mit Haus und Hof da um Bad Nauheim orientiert hatten, war das, glaube ich, wirklich ein Schock. Aber ich vermute, wir haben das jetzt ganz gut verkraftet und dann kam ja auch Corona und das Thema Homeoffice ist wesentlich mehr in den Fokus geraten. Deswegen ist das jetzt nicht mehr so schlimm.
Ja, super.
Das hat das geheilt.
Das freut mich. Wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, jetzt du als Boss von Milch und Zucker, was sind so die großen Challenges für euch selbst?
Zum einen ist es tatsächlich das Tempo, dass wir auch weiterhin nicht nur mitgehen wollen, sondern auch mit vorgeben wollen. Wir haben Challenges, ich glaube, das sieht auch jeder, also der Umschlag in den Unternehmen an Personal ist wesentlich schneller geworden. Das heißt, wenn man langfristige Projekte hat, muss man sich einfach darauf einstellen, dass man dann in der Zeit vielleicht sogar 2 bis 3 Ansprechpartner hat. Das ist so eine Challenge, die man hat. Und auf der HR-Seite ist es ganz klar, dass wir, glaube ich, in den nächsten Jahren in so zweigleisig fahren werden. Wir haben auf der einen Seite absolute Engpass-Zielgruppen, nach wie vor, glaube ich, im IT, im Engineering-Bereich und Ähnliches. Und wir werden aber in anderen Bereichen durch Automatisierung und Produktivitätsgewinne wahrscheinlich nochmal wieder ein bisschen den Markt drehen sehen irgendwie. Und da glaube ich, dass man das abbilden kann, dass man das auch als Gesellschaft dann meistert und als Unternehmen, da sehe ich die Herausforderungen in den nächsten Jahren.
Ja, spannend. Wir werden es hoffentlich gemeinsam erleben und auf den Markt schauen und sicherlich dann auch nochmal hier im Podcast zusammenkommen und mit einem gewissen zeitlichen Abstand nochmal drauf gucken. Letzte Frage in Anbetracht der Zeit. Was ist eigentlich deine eigene Inspirationsquelle oder gibt es irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen hier teilen wollen würdest? Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt, aber das muss gar nicht zwangsweise jetzt mit Arbeit zu tun haben. Vielleicht ist es auch eine private Geschichte, irgendwas, wo du sagst, Donnerwetter, das hat mich echt nachdenklich gemacht.
Ja, es ist tatsächlich was, also die Leute, die, ich poste nicht sehr viel bei Facebook und Co., aber wenn ich was poste, sind meistens Tierfotos, die ich selber mache. Und das mache ich jetzt auch seit fast 20 Jahren als Hobby und da hat sich auch nochmal viel geändert. Also man musste vor 20 Jahren, wenn man da einen Vogel im Flug fotografieren wollte, brauchte man sehr viel Know-how in der Technik, sehr viel Technik, wie man sowas überhaupt machen kann. Und war dann froh um jeden Vogel, den man sozusagen erwischt hat. Und das hat sich ganz stark gedreht, weil die Kameras inzwischen so gut sind, dass die auf dem Auge bei einem Vogel im Flug fokussieren und man im Prinzip nur noch draufdrücken muss. Das heißt, die Technik ist total in den Hintergrund getreten und man konzentriert sich jetzt darauf, die seltenen Tiere und seltenen Vögel zu finden. Und das ist so eine Analogie, die auf das, was wir machen wollen oder wo ich auch sehe, wo wir eigentlich mit unserer Technologie hin müssen im HR-Bereich, sehr gut adaptierbar ist. Also die Technik muss in den Hintergrund treten, das ist fast egal. Also die muss super funktionieren, das ist das, was wir liefern wollen. Aber man kann sich wieder darauf konzentrieren, die seltenen Vögel zu kriegen.
Ja, sehr cool. Das sagt der CEO und Technologie-Papst von Milch und Zucker, Ingolf Tietz. Ich freue mich total, Ingolf, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Es war sehr, sehr schön, mit dir zu sprechen. Und ich bin gerade auf deiner Facebook-Seite. Sag mal, das Foto von dem Wal, hast du das gemacht?
Ja, das habe ich auch gemacht. Ja.
Oh, stark.
Das war aber mit einer Kamera, wo man noch sehr viel fotografieren musste.
Alright, Leute, ich werde natürlich in den Shownotes den Link zu Ingolfs Facebook-Seite, vor allen Dingen aber den Link zu Milch und Zucker reinpacken. Schaut euch mal an, was die Jungs und Mädels bei Milch und Zucker so machen. Mega interessant. Und dir, Ingolf, sage ich jetzt erstmal ganz herzlichen Dank und freue mich, wenn wir weiter in Kontakt bleiben. Weiterhin viel Spaß und Erfolg mit und bei Milch und Zucker.
Dir auch und ich hoffe, dass wir uns demnächst mal dann so bei einer Tasse Kaffee oder einer Tasse Bier dann auch mal treffen können wieder.
Wird auf jeden Fall höchste Zeit. Das nehmen wir jetzt in Angriff.
Vielen Dank.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.